Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Du sollst dich nicht erwischen lassen. So lautet für viele nicht das sprichwörtliche Elfte, sondern anscheinend das erste Gebot, denn nur wer erwischt wird, wird auch zur Verantwortung gezogen. Nur was ans Licht kommt, hat auch Konsequenzen. Und darum wird ja unter den Teppich gekehrt, darum werden dunkle Geschäfte gemacht und wird im Verborgenen operiert. Jesus bringt es am Schluss unseres Textes für heute Morgen auf den Punkt. Er sagt, jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Aber wer die Wahrheit tut, tritt ins Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn sie sind mit Gottes Hilfe vollbracht worden. Diese Sätze sind der Schluss eines langen Gespräches zwischen Jesus und Nikodemus im Johannesevangelium Kapitel 3. Der Nikodemus, der war schon ein alter, kein ganz alter, aber schon ein alter Mann, und er kommt eines Nachts zu Jesus. Er kommt nachts, weil er sich nicht sicher ist, ob das in Ordnung ist, als erwachsener, gestandener Mann mit seinen Lebensfragen zu Jesus zu gehen. Also geht er heimlich. Was werden seine Kollegen sagen, seine Freunde, seine Untergebenen? Denn Nikodemus war ja wer? Er war Mitglied des Hohen Rates von Jerusalem, so eine Art innerer Kreis der Macht von Israel. Dieser Hohe Rat hat später auch zwar gegen Nikodemus. Geht's? Alles gut. Wirklich? Okay, nur gestolpert. Dieser Hohe Rat hat später zwar gegen den Willen und gegen das Votum des Nikodemus dann später den Prozess gegen Jesus angezettelt. Nikodemus ist somit einer der Oberen in der damaligen Gesellschaft. Und wer etwas gilt oder etwas gelten will, auch heutzutage, ja, der ist klug beraten, wenn er keine Unsicherheit erkennen lässt. Stell dir eine politische Talkshow vor, in der ein Politiker abends im Fernsehen sagt, naja, das kann ich nicht so genau sagen, da habe ich mich noch nicht so richtig mit beschäftigt, da müsste ich noch mal was lesen dazu oder da müsste ich länger drüber nachdenken. Ah, das ist zu schwierig, da so jetzt gleich eine Antwort zu geben. Na, die Presse am nächsten Tag, das wäre klar, oder? Die würde ihn glashart an die Wand spielen und mit ihm abrechnen. Nur bla bla, keine klaren Positionen, keine Konzepte der Mann. Also tut man so, als hätte man die Weisheit mit Löffeln gefressen und wüsste auf alles gleich eine, nein, eigentlich gleich die richtige, die passende Antwort. Und das stimmt nicht nur für Politiker, stimmt's? Das erste wäre zwar ehrlich gewesen, aber eben nicht ratsam. Nikodemus kommt trotzdem, auch wenn er heimlich kommt, zu Jesus. Denn seine Fragen sind zu bohrend. Er hatte von Jesus gehört und hatte die ersten Debatten und Diskussionen im Hohen Rat mitbekommen. Und er ist sich nicht sicher, ist er denn, wie dieser sagen, ein Hochstapler? Ist er ein Fanatiker, ein religiöser Spinner, nur ein Aufschneider? Oder ist er tatsächlich der, von dem seine Leute sagen, dass er ist? Ist er tatsächlich Gottes Sohn? So kommt er zu Jesus, weckt ihn auf und er beginnt mit Komplimenten und Jesus durchblickt das und gibt dem alten, theologisch hochgebildeten, intellektuellen, angesehenen, einflussreichen Mann Nikodemus zur Antwort: Nikodemus, wenn du nicht durch Wasser und Geist neugeboren wirst, wirst du das Reich Gottes niemals erleben. Dann entspinnt sich ein langes Gespräch zwischen den beiden und die letzten Verse, die sollen uns jetzt beschäftigen. Ich lese also aus dem Johannesevangelium Kapitel 3 ab Vers 14. Jesus sagte weiter zu Nikodemus: Es ist wie bei Mose, der in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben erhält. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt. sondern damit er das ewige Leben erhält. Gott hat den Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er sie verurteilt, vielmehr soll er diese Welt retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, der ist schon verurteilt, denn er hat nicht an den göttlichen Auftrag von Gottes einzigem Sohn geglaubt. So geschieht die Verurteilung. Das Licht ist in diese Welt gekommen, doch die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Wir beten, Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Heute Morgen nur zwei Gedanken zu dem Text. Ich versuche mich kurz zu fassen, damit Frau Braun nachher noch genug Zeit hat für ihre besondere Aktion, sie uns vorzustellen. Ein erster Gedanke, dem Volk aufs Maul. Ihr Lieben, keine Frage, Jesus will Nikodemus gewinnen. Er lässt sich von ihm wecken. Ja? Also, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber bei mir ist das schon ein ganz schön gutes Zeichen, wenn ich mich von jemandem wecken lasse. Ja? Und er fängt ein langes Gespräch an in der Nacht mit ihm. Er sagt nicht, du Nikodemus, ich predige jeden Tag hier stundenlang, komm einfach dann nochmal vorbei. Er hat den einzelnen Nikodemus im Blick. Dann von Martin Luther gibt es diesen berühmten Satz, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Das hat er gesagt, als es darum ging, wie man denn die Bibel übersetzen soll oder wie man mit Menschen über Gott reden soll. Und Luther sagt, du musst dem Volk aufs Maul schauen, du musst so wie Hans und Greta auf der Straße miteinander schnattern, so musst du über den Glauben reden. Und darum hat er den deutschen Gottesdienst erfunden. Ja, das ist uns eine Selbstverständlichkeit, damals war das eine Revolution. Ist dir das mal aufgefallen? Wenn Jesus mit so den Normalos zusammen ist, dann redet er in Gleichnissen. Mit den Bauern redet er, mit dem Gleichnis vom Sämann oder vom Senfkorn. Mit den Fischern redet er im Gleichnis vom Fischnetz. Mit den Hirten, mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Auf diese Weise macht er ihnen deutlich, wer Gott ist und wer sie sind vor Gott. Er macht also mit ihnen keinen historischen Bibelkundeunterricht, er lehrt sie keine alten Lieder auswendig lernen, keine Glaubenssätze, keine ikonografischen Besonderheiten, sondern er redet in Alltagsgeschehnissen zu ihnen. Kann man eine Menge lernen bei Jesus über sein eigenes Reden, über den eigenen Glauben. Bei Nikodemus hier ist das ganz anders, denn der ist ein Schriftgelehrter. Der ist ein Theologe, ein Intellektueller. Zudem redet er mit Stellen aus dem jüdischen Alten Testament, also aus der jüdischen Bibel. Verstehst du, Jesus redet mit Nikodemus über die Glaubensdinge so, dass er es versteht. Er redet in seiner Gedankenwelt. Und als der Jesus fragt, woran kann man erkennen, dass du wirklich weißt, wovon du redest, da erinnert er ihn an eine alte Geschichte. 1000 Jahre vorher, während das Volk Israel noch durch die Wüste zieht, da bricht eines Tages eine Schlangenplage aus. Und damals hat der Anführer des Volkes, Mose war das, eine Schlange aus Eisen auf einen Stab gesteckt und sie hochgehoben. Und jeder, der sie ansah, überlebte die Schlangenbisse. Jesus sagt es so, es ist wie bei Mose, der in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben erhält. Jesus redet von seinem Kreuz, schon hier. Er vergleicht sich mit der Schlange, zu der man aufsehen musste, um gerettet zu werden. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, woran Sie denken, wenn Sie Schlange hören. Ich, bei mir kommt, also neben der DDR und den Schlangen vor den Geschäften, in denen es nicht gab, kommt mir sofort die alte Geschichte aus dem Garten in den Sinn, als die Schlange Eva und Adam verführt, genau diese eine Frucht zu essen, die Gott verboten hatte. Die Schlange ist der Inbegriff der Falschheit und der Sünde. Unsere Sprache weiß das noch. Wenn sie davon redet, dass jemand einen anderen anzischt oder mit gespaltener Zunge redet oder wenn jemand eine falsche Schlange ist. Was für ein geheimnisvoller Satz, wenn Jesus sich selbst mit einer Schlange vergleicht. wenn er erhöht werden wird. Jesus spricht vom Kreuz. Wo er, wie Paulus an seine Gemeinde später nach Korinth schreibt, für uns zur Sünde gemacht ist. Wo er auf sich nimmt, was dich von Gott trennt, wo er Himmel und Erde verbindet in sich. Dort sagt Jesus, an diesem Kreuz, wo das geschieht, wo der Menschensohn, also er, erhöht wird, dort wird deutlich, wo Rettung ist. Und dort wird abschließend deutlich, wer ich bin, sagt er. Jeder, der an ihn glaubt, sagt Jesus, wird gerettet werden. Wer vertrauensvoll auf das Kreuz blickt, wird neu geboren, wird gerettet, erhält ewiges Leben. Darum geht es im Glauben. Glauben ist keine Leistung. Glauben ist keine Leistung, sondern ist ein Blicken auf ihn. Mehr nicht und auch nicht weniger. Und dann kommt der Satz, der von nicht wenigen Menschen zu Recht als einer der Kernsätze, vielleicht sogar als der Inbegriff des christlichen Glaubens angesehen wird. Zweitens, so, so. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Gott hat den Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er sie verurteilt, vielmehr soll er diese Welt retten. Liebe Gemeinde, es ist ein berühmter Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, wird er gern übersetzt. Und in fast allen neueren Übersetzungen aus dem Griechischen, die ich jetzt angeguckt habe, findet sich genau diese Übersetzung. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Na, vielleicht die anderen. Hm? Aber ich doch. Ich bin doch zu stolz. Ich bin doch zu neidisch. Ich bin doch zu unfromm. Ich bin doch viel zu selbstbezogen noch. Ich bin doch noch gar nicht so weit, dass Gott mich lieben könnte. Redest du so? Nein? Denkst du so? Ja? Weißt, dass Gott die Welt liebt, aber dass du selber gemeint bist, weißt du nicht? Denkst du, du bist weltlich? Denkst du, du bist weltlich? Bist du das? Weltlich? Paulus beschreibt das mal so, was weltlich ist. Das Gute, das ich nicht tun will, das tue ich. Also nein, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich eigentlich nicht will, das tue ich. So geht weltlich. Bist du weltlich? Bist du Welt? Dann sage ich dir, was hier steht heute Morgen. Ich sage es dir auf den Kopf zu, dir, der du weltlich bist. Wenn du zur Welt gehörst, wenn deine Selbstrechtfertigungen wortreicher sind als deine ganzen Schuldeingeständnisse, wenn deine Ausflüchte größer sind als dein Elan, es endlich anzupacken, wenn deine eigene lange Bank länger ist als deine Geduld mit den anderen, dann sagt dir Jesus mit diesem Satz, weil du weltlich bist, weil du zur Welt gehörst, darum gilt diese Liebe dir. Dir ganz persönlich. Und je mehr du darauf verzichtest, selber etwas zu sein, etwas Besseres als die anderen, Wahreres, Gerechteres, desto mehr wirst du diese Liebe erkennen und wirst nicht verloren gehen. Verloren gehen. Das will ich dir sagen. Im Blicken auf dieses Kreuz gehst du nicht verloren, niemals. Und viele gehen verloren und verlieren sich selbst in Trauer und Schuld, in Vorwürfen und Bitterkeit, in Gleichgültigkeit und kalten Herzen. Und Gott sagt, wer auf ihn blickt, der muss nicht, und mehr musst du nicht tun, wer im Vertrauen auf ihn blickt, für den gilt sein Kreuz, das alles Trennende auslöscht. Und Versöhnung ist mit Gott und mit dir selbst und mit den anderen. So sehr liebt Gott die Welt, so sehr die Welt. Aber das Wort, das immer mit so sehr übersetzt wird, das hat noch eine andere Bedeutung. Hutos heißt das im Griechischen. Das bedeutet auch so sehr, also das stimmt alles, ja, aber vor allem und als erstes bedeutet es so, auf diese Art und Weise. Auf solche Art und Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn zum Opfer gab, damit du nicht verloren gehst. Und das will ich dir sagen, die Liebe Gottes, die rettet vor der Verlorenheit, die findest du nicht in der Natur. Da gibt es vieles zu sehen. Und auch nicht in der Musik und auch nicht in der Liebe oder im Sex oder in Drogen oder in Harmonie oder in eigener Nabelschau. Die Liebe, die rettet, ist Hutos. So, auf diese Art und Weise. So ist die Liebe Gottes. Er ist sie. Er selbst, Jesus in Person. Gottes Sohn, der für dich zur Sünde wird und auf sich nimmt, was dich trennt von ihm, von Gott, damit du frei ausgehst und mit deinem Gott ins Reine kommst. So liebt Gott. Gott liebt im Opfer. Manchmal braucht die Liebe das Opfer. Was gibt eine Mutter zum Beispiel alles daran, weil sie ihr Kind liebt, obwohl es noch gar nicht da ist und sie noch gar nicht weiß, wie es aussieht? Wir denken immer, Liebe hängt vom Aussehen ab, das ist totaler Quatsch, ja? Sieht man an der Mutter, die liebt ihr Kind, wo sie noch keine Ahnung hat, wie es aussieht. Sie opfert Lebenszeit, ja, mindestens 9 Monate. Na, das reicht nicht, ja, weiß ich auch. Manchmal einen Zahn. Oder eine Haut ohne Risse. Oder Nerven. Sie hört auf zu rauchen vielleicht. Kaffee zu trinken, Wein zu trinken. Manchmal braucht die Liebe das Opfer. Sonst kommt sie nicht ans Ziel. Manchmal bekommt man selbst wenig zurück. Das weiß jeder, der Teenager zu Hause hat, ja? Oder? Oder ein Mann in der Midlife-Crisis. Oder eine Frau in Wechseljahren. Dann ist Liebe nicht geben und nehmen, sondern manchmal ein Opfer. Aber sie ist dennoch Liebe, wer wollte das bestreiten? Ach was, sie ist ja viel mehr Liebe, als wenn das nicht so wäre, wenn ich immer nur was davon hätte. Es braucht viel mehr Liebe, ihr Lieben, die Dreckwäsche seiner undankbaren Brut zu waschen, zu bügeln und aufzuhängen. Es braucht mehr Liebe, die auszuführen zum Essen und dann sein eigenes sauer verdientes Geld auszugeben. Oder sie von einer Party abzuholen, nachts um 12 oder so. Als wenn sie so wären, dass man sie an häusliche Dienste niemals erinnern müsste und sie sich nach jeder Mahlzeit mit einem Küsschen bei Mama bedanken für ihre Mühe. Liebe, die opfert, ist größere Liebe. Und meine einzige Bitte an dich heute Morgen ist, lass dich lieben von ihm. Lass dich lieben von ihm. Denn wer sich geliebt weiß, der muss nicht mehr alles dafür tun, dass er nicht erwischt wird, sondern der darf frei sein, zu dem eigenen Versagen zu stehen und ihn um Vergebung zu bitten. Wer weiß, dass er Welt ist, der darf sich geliebt wissen bei Gott und er kann anderen vergeben und auch sich selbst. Das wünsche ich dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Wir hören